mit einem spannenden Thema, das euch sicherlich auch betrifft. Es wird um Vertrauen gehen und wir haben dieses Thema mal so genannt. Genau, es ist das erste Kapitel in der Geschichte über Mut und Vertrauen in das, was wir nicht sehen. Viel zu lang für einen Buchtitel, aber ist ja noch nicht fertig. Am Ende entscheiden wir uns, welches dieser Titel das dann wird. Aber ja, es geht um Vertrauen mit Haut und Haar und ja, um den Mut zu springen. Ja, eine wichtige Sache vorweg, wir sind keine besonderen Leute. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas besonders toll machen oder irgendwie alles richtig verstanden zu haben. Ganz im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, einiges gar nicht verstanden zu haben. Und manchmal muss ich es einfach so stehen lassen, was ich nicht verstehe. Ja, aber man kann vielleicht sagen, wir haben einen besonderen Auftrag bekommen. Und ein Teil davon ist eben auch, nicht die Füße stillzuhalten, sondern zu erzählen, was wir gerade erleben. Und vielleicht anderen damit Mut zu machen. Wer weiß. Wir tauchen gleich mal ab in eine Geschichte, die uns gerade irgendwie bewegt in dem Zusammenhang. Eine ja, Geschichte aus der Bibel. Um den Petrus auf den Wasser wird es gehen. Und das finden wir in Matthäus 14. Da wir das alle kennen, werde ich das jetzt nicht vorlesen, sondern wir können das, einfach mal so durchgehen mit eigenen Worten. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht aus meiner Lieblingsbibelverfilmung. Dann ist es vielleicht ein bisschen anschaulicher. Also Jesus hatte die Jünger vorgeschickt, im Boot den See Genezareth zu überqueren. Und dann kam aber ein Sturm auf. Sie kamen da in Seenot. Und er selber ist über dem Wasser, hat den direkten Weg genommen über das Wasser, somit auf dem Wasser, und kam da in die Nähe von dem Boot. Die Jünger haben den gesehen und haben gedacht, Hilfe, ein Gespenst. Und Jesus hat aber gesagt, erschreckt nicht, ich bin's, hab keine Angst. Und dann hat der Petrus einen ganz besonderen Einfall gehabt. Ich weiß nicht, wie er darauf kam. Aber der hat wohl gedacht, irgendwie, kann ja jeder sagen, ich bin's, erschreckt euch nicht. Und er hat da mit einer schrägen Idee entgegnet. Er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also ich verstehe nicht, was da in ihm vorging, dass er diesen Handel vorschlägt. Aber Jesus sagt dann, komm her. Ja, Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen. Menschen spielen irgendwie eine wichtige Rolle in seinem Plan, in seinem Drehbuch. Und das war früher schon so und das ist auch irgendwie heute noch so. Und ja, wir wollten einen kurzen Blick in unsere Vergangenheit werfen, um da vielleicht auch euch so einen gewissen roten Faden zu zeigen, der da in unserer Geschichte drin ist. Und ich habe mal meine Frau gebeten, ihren Teil kurz selber zu erläutern. Unsere Jungs werden dafür für uns die Rollen übernehmen auf den Bildern.
Die ersten Bücher, an denen ich vorbeikam, waren die Bücher über Missionsärzte, Missionshospitäler in aller Welt, im Sumpf, im Dschungel, im Hochland, egal wo. Und die haben mich fasziniert. Zum Beispiel eine dreiteilige Serie über ein Ehepaar in den Bergen Nepals oder eine Ärztin in Indien, die feststellen musste, dass dort Männer nur von Männern und Frauen nur von Frauen behandelt werden dürfen, aber es gibt keine leiblichen Ärzte in Indien. Und lauter solche Bücher, die haben mich früh und sehr geprägt und schon im Grundschulalter habe ich gewusst, ich möchte das gerne machen. Ich möchte in der dritten Welt arbeiten und Menschen medizinisch helfen und ich möchte OP-Schwester werden. Das bin ich dann auch geworden. Aber leider ist dann, wie man so sagen könnte, ein bisschen was schiefgegangen. Leider ist über die Jahre eine Angst nach der anderen hat sich in mein Leben geschlichen. Kleine Ängste, mittlere Ängste, große Ängste, viele Ängste und eine hat sich sehr ausgewachsen, ist also übermächtig geworden und so. Man könnte es Phobie nennen. Man hat mich eine Phobie getroffen. Und ich war sehr viele Jahre damit beschäftigt, gelähmt, im Alltag eingeschränkt. Es gibt Dinge, die kann man nicht mehr machen, wenn man eine Phobie hat. Man ist von einer völlig irrationalen Angst einfach eingeschränkt sein ganzes Leben. Und nachdem ich mich eine Weile damit beschäftigt hatte und auch medizinische Fachinfos dazu gelesen hatte, hatte ich eigentlich die Gewissheit, ich muss jetzt damit leben. Würde aber gehen, Gottes bei mir. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Genau rechtzeitig, bevor ich die Kinder bekommen habe, hat er mit mir gearbeitet und hat mich, so ein Prozess, ein halbes bis dreiviertel Jahr, aber hat mich von der Phobie geheilt und auch andere Ängste sind zum Teil ganz verschwunden oder nehmen sehr ab. Es ist also inzwischen die Macht verschwunden, mein Leben ganz klar, die Angst steht nicht mehr oben. Er ist mir in der ganzen Zeit ein großer Anker geworden und an dem halte ich mich fest. Der steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht aber Gottes Treue. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung, also egal was kommt, was mir nicht passt, was mir unangenehm ist oder was mir Angst macht, über meine Kraft geht, über eure Kraft geht. Wenn ihr euch auf die Probe stellt, sorgt ihr auch dafür, dass ihr die bestehen könnt. Rückblickend kann ich sagen, dass ich das immer so erlebt habe und will mich und werde mich in der Zukunft darauf verlassen.
Ja, bei mir war es so, ich habe mich nach langem Hin und Her für eines meiner vielen Interessen entschieden. Ich bin Elektroniker geworden, arbeite momentan in der Entwicklung im Bereich Elektronik und hatte vorher aber einen Zivildienst hier in Reutlingen gemacht, am Reutlinger Krankenhaus mit nicht weniger Interesse und meine Schule, die ich davor abgeschlossen hatte, war aber in Richtung Gestaltung, Design und Drucktechnik. Also irgendwie ganz verschiedene Interessen und sicherlich auch Begabungen, die da irgendwie gefördert wurden. Aber manchmal wäre es auch einfacher gewesen, ein bisschen weniger zu haben, dann wäre die Entscheidung leichter gefallen. Ja, ich glaube eigentlich schon, dass Gottes Wege perfekt sind, aber, da stecken schon zwei problematische Worte, eigentlich und aber, das ist irgendwie ein Problem. Vertraue ich denn Gott eigentlich, dass er alles richtig macht? Und vertraue ich ihm, auch wenn ich gar nicht verstehen kann, was jetzt das oder jenes soll, warum dies oder jenes passiert, was manchmal schwierig zu verstehen ist? Ja, vor 4 Jahren, da war ich auf Stellensuche und da sucht man ja an allen möglichen und auch unmöglichen Stellen nach irgendwie Stellenanzeigen, Stellengesuchen. Und da war ein absurdes, anonymes Angebot dabei, das schien ein bisschen unsere verqueren Interessengebiete zu vereinen. Da wurden zwei Verrückte gesucht für ein Krankenhaus in Südamerika, bestenfalls eine OP-Schwester und eine Art Techniker, warum auch immer die da zusammen genannt waren in der Anzeige. Aber so ein Techniker mit vielen Interessen im Stil von Mädchen für alles, so klang es da zwischen den Zeilen. Und die sollten so für mindestens einige Jahre nach Peru kommen und da arbeiten, unentgeltlich. Das war irgendwie ein schräger Gedanke. Und wir haben uns da so ein bisschen mit auseinandergesetzt, aber dann kamen einige Einwände dagegen. Das sind ja so die typischen wir sind da nicht die Richtigen, was sollen wir denn dem Pharao sagen? So ganz typische Einwände kamen da und dann kam aber auch die Arbeitsstelle um die Ecke und so haben wir diesen ungemütlichen Gedankengang wieder vergessen. Und seitdem arbeite ich da, wo ich gerade arbeite. Ja, Januar 2016 haben wir davon gehört, dass eine Gruppe aus einer Reutlinger Gemeinde nach Nepal geht. Und die wollten da helfen, einem Pastor bei einem Aufbau von seinem Gemeindehaus. Das ist zerstört worden bei dem Erdbeben. Und da dachten wir, hey, alle beide unabhängig voneinander haben wir gedacht, das wäre doch was, das können wir uns irgendwie vorstellen. Mal so kurz, wohin gehen, was helfen, das schlägt doch irgendwie unser Herz für. Dann haben wir gemerkt, dass uns beiden das Herz dafür schlägt. Und so hatten wir durch glücklich geführte Umstände die Möglichkeit, tatsächlich Nepal zu besuchen im August letzten Jahres. Und waren da mit 9 Leuten, glaube ich, und haben da tatsächlich geholfen, wieder dieses Haus aufzubauen. Wir können sogar sagen, es war fast die intensivste Zeit, die wir mit Gott erlebt haben, weil es einfach viel über so den eigenen Tellerrand hinaus war, was wir erlebt haben, vorher noch nicht kannten. Ja, was wir gelernt haben in Nepal waren erstens, deine menschlichen Sicherheiten kannst du komplett vergessen. Weil wenn da da kann man noch so eine schöne Auslandskrankenversicherung abgeschlossen haben mit so Rücktransport und allem. Wir haben da ein bisschen drauf Acht gegeben, dass man im Zweifelsfall schnell nach Hause kommt, wenn irgendwas ist, auch mit den Kindern. Aber es nützt einem nichts, wenn man total in der Rush-Hour steckt dort. Das kann man dann einfach vergessen. Wer da schon mal war oder überhaupt eines solcher Länder gesehen hat, der weiß, auf dem Papier sieht das schön aus, aber hier kann kein Hubschrauber landen, ist einfach gar kein Platz. Zweitens, Gott ist hier und dort derselbe. Und drittens, mit Gott ist alles möglich. Viertens, wer sich zur Verfügung stellt, Gott zur Verfügung stellt, den gebraucht er, ganz unabhängig von unserem eigenen Zustand. Er gibt dazu, was fehlt. Ja, und fünftens, die Not ist groß. Wir haben Armut gesehen, wir haben Waisenkinder gesehen, jede Menge Götzendienst in diesem Land. Und wir dürften auch an einem Tag ein Hospital besuchen. und haben dort ja gesehen, wie das da abläuft. Das ist ja wie bei uns, wenn man was bestellt bei einem Versandhändler, da muss man im Voraus zahlen, weil da wird einem nicht mehr vertraut heute. Und deswegen muss man das im Voraus zahlen, seine Behandlung. Und wer das halt nicht hat und ein Problem hat, was vielleicht ein, zwei Tage später tödlich werden könnte, der darf dann nach Hause gehen und allen Bescheid sagen und Abschied nehmen. So funktioniert es dort. Ja, seit wir in Nepal waren, da lässt uns ein Gedanke nicht mehr los. Und wie können wir denn mit so viel Wissen hier in unserer westlichen Atmosphäre zu so einem vertrauensvollen Glauben kommen, wie die Menschen dort, die wir auch dort in der Gemeinde in Nepal erlebt haben? Wie können wir mit so viel selbstgemachten, gehegten und gepflegten Sicherheiten denn uns so richtig auf Gott verlassen? Vieles, was wir schätzen und was wir ja gerne hier haben, es kommt uns auf einmal irgendwie unnötig vor. Und irgendwie scheint so die Gefahr im Raum zu stehen, dass wir uns irgendwie um uns selber drehen. Ja, unser Gebet ist schon seit langem: Gott, zeig uns, wo unser Platz ist. Wir wollen tun, was du sagst. Gebrauche uns. Wir wollen dein Werkzeug sein. Und weil wir nichts Neues gehört hatten und Gott ja auch keinen Brief mit neuen Anweisungen geschrieben hat oder sowas, Gott schreibt ja schließlich keine Briefe, haben wir bislang einfach das gemacht, was uns so vor die Füße kam. Und das war ja auch nicht unbedingt falsch. Ja, als wir da zurückkamen aus Nepal, da hat uns jemand ein Buch geschenkt. Ich habe Gott gesehen, heißt es, von Klaus-Dieter John. Und der hat vor ungefähr 10 Jahren ja, mit seiner Frau in Nepal ein Missionskrankenhaus errichtet. Es war aber nicht in Nepal, das dachte die Person, die mir das geschenkt hat. Aber es war in Peru gewesen, fiel dann auf. Und ja, dort ist dieses Projekt Diaspisiana entstanden. Das hätte mir natürlich auch passieren, so eine Verwechslung. Bin gar nicht gut in Erdkunde, habe da bisher nie was Besseres als eine 5 gehabt. Das kann ich, glaube ich, gern zugeben, ist ja schon lange her. Und zum Glück habe ich jetzt so eine Folie, kann ich immer gucken, wenn ich es mal vergessen habe. Da unten ist Peru. Genau, bis vor ein paar Monaten wusste ich es auch noch nicht, auch Nepal nicht. Bin da einfach mal eingestiegen in den Flieger. Ja, dieses Buch hat uns irgendwie sehr angesprochen. Und dass wir vor kurzem ja eben in so einer, ja, in einem dritten Weltland waren, da hatten wir das noch vor Augen. Was ist wirklich Armut und was bedeutet das? Wie sehen Menschen aus, die an ja, ganz einfachen Krankheiten vielleicht sterben, einfach weil sie da nicht behandelt werden können. Und wir haben uns da ganz erneut wieder drauf eingelassen, auf dieses Gedankenexperiment. Hey, wie wäre denn das, an so einem Ort uns für einige Jahre einzusetzen, mit unseren Begabungen, unseren Fähigkeiten? Ja, war das irgendwie so? Nee, anders. Rein zufällig hatten wir ein paar Wochen später dann die Möglichkeit, den Klaus-Dieter John auf einem Vortrag zu hören. Wir hatten dann geguckt, wo kann man sich informieren. Und auf einmal, ein paar Wochen später, kam der tatsächlich um die Ecke, nach irgendwie Gomaringen oder wo das war. Und da sind wir einfach hingefahren, haben uns das mal angehört. Genauso wie er ja auch hier jetzt war, da hat man das einfach mal ja gehört. War das so ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen? Wir haben beschlossen zu testen, einfach ob dann weitere Türen aufgehen in diese Richtung und haben uns beworben am Hospital. So war die Idee, um zu gucken, was passiert. Ja, 4 Wochen später hatten wir gleich ein Vorstellungsgespräch. Da war Dr. John gerade rein zufällig wieder in Deutschland und hatte Vorstellungsgespräche angesetzt, sowieso schon. Und da sind wir hingegangen und 1 Stunde später waren wir angenommen. Und im Gespräch stellte sich auch nebenbei heraus, diese Stellenausschreibung von damals, das anonyme Angebot, war tatsächlich von Diaspisiana gewesen. Und nach diesen 3,5 Jahren waren wir die Ersten, die sich darauf gemeldet hatten. Ja, aber der Umstand, der reichte irgendwie noch nicht aus, dass das da jetzt so passte und dass man quasi genau uns gesucht hatte. Irgendwie brauchten wir da mehr und wir hatten so kein klares Ja. Wir hatten aber auch kein klares Nein. Und ja, wir haben wieder gebetet. Also Gott, wir wissen, Dr. John, der kann uns da gebrauchen in Peru, aber willst du denn das auch? Und da haben wir um unmissverständliches Reden gebeten von Gott für so schwerhörige Leute wie uns. Manchmal brauchen wir das. Und ja, ab diesem Tag, nach diesem Gebet, das war auf der Heimfahrt von dem Vorstellungsgespräch, ab dem nächsten Tag, da begannen unvergessliche Wochen. Einige Zusagen haben uns erreicht, Ermutigungen und auch Aufforderungen. Jeden Tag kam da was. Wir haben das dann irgendwann ja notiert. Ein Beispiel, ich hatte das ja schon mal dabei, ich habe irgendwann Anfang des Jahres mal erzählt, habe ich euch ein Bild gezeigt, was ich morgens im Bad mache. Ich habe auch das heute nochmal dabei, für die, die es noch nicht wissen. Es sieht so aus. Morgens höre ich Webradio im Bad. christliches Webradio kann man aus der ganzen Welt einfach hören am Handy, ganz wunderbare Sache, ein positiver Effekt vom Internet. Und da kommen Lieder, die ich noch nie vorher gehört hatte. Auf einmal sind mir Texte aufgefallen in diesen Momenten, morgens im Bad, die mich irgendwie angesprochen haben. Meist waren das englische Lieder und ich hatte nie gedacht, dass Leute auf die Idee kommen, solche Texte zu schreiben. Zum Beispiel so einer. Also ist ja so ein typisches Radiolied, das könnte auch so daneben her dudeln. Irgendwie, aber wenn man sich dann überlegt, was da steht, ist doch kein Radiolied. Also so typisch ist es jetzt irgendwie nicht. Könnte mich entscheiden, nicht zu gehen. Aber das dann dachte ich, ich schreibe ja wenig auf, aber das lag dann eh rum, hat ganz viele Seiten gehabt, die man vollkritzeln kann. Und da stand auch noch ganz passend drauf, ahead of what's possible, dem Möglichen einen Schritt voraus. Total, im Notizbuch. Na, aber ich habe angefangen, das aufzuschreiben, was wir so erlebt haben. Jeden Tag gab es da eine Seite und da kommt auch heute noch ab und zu was rein. Und das war auf einmal der genau richtige Titel für dieses Buch, dem Möglichen absolut einen Schritt voraus. Ja, Gott schickt keine Briefe, weit gefehlt. An einem Tag kam so ein Brief hier. Da stand drauf, es war eigentlich von einer Versicherung, die jetzt nicht weiter genannt wird. Es könnte durchgestrichen, ich müsste durchgestrichen machen. Ausrufezeichen. Also wenn man gerade betet, Gott, sollen wir das machen oder nicht? Und ein, zwei Tage später kommt so ein Brief, wundert man sich vielleicht. Aber es ging noch weiter, man klappt dann da auf und da steht dann drin, besser handeln statt aufschieben. Mit so einem Bild von den Werbeleuten irgendwie genommen. Aus Peru sieht er so aus. Ich kenne mich ja nicht aus in Erdkunde. Aber der Mann scheint glücklich zu sein. Und wenn man dann noch weiter liest, wird man auch noch persönlich angesprochen. Sehr geehrter Herr Klatt, aktiv werden und handeln, packen Sie es an. Ja, kann ja mal passieren, kommt so ein Brief mit doppeldeutigen Formulierungen. Ja, kann man jetzt von halten, was man will. Ein paar Tage später kam noch ein Brief von der Missionsgesellschaft, gleich mit einem Überweisungsträger dabei. Wir sollen uns doch bitte überlegen, uns finanziell für ein anderes Land einzusetzen. In diesem Jahr ist es Peru, unsere Namen auch schon gleich drunter. Ja, man kommt dann ins Nachdenken. Im Laden kriegt man Bananen aus Peru und alles Mögliche zum Kaufen aus Peru. Und meine Frau meinte an einem Tag, sie hat ein Auto gesehen am Straßenrand mit dem Nummernschild PERU. Und irgendjemand kommt dann ins Nachdenken, wenn sowas passiert. An manchen Tagen hatten wir so viele Hinweise, dass wir irgendwie zu Tränen aufgelöst waren und gebetet haben, Gott, es reicht, jetzt lass uns doch mal eine Pause. Und immer wieder dieses Radio nebenher mit absolut konkreten Texten. Und ihr wisst ja, wir haben kurz vorher ein Haus gekauft gehabt, 1,5 Jahre vorher, das wir uns lang erträumt hatten. Und dann kommt dieses Lied im Radio. Ja, Crazy Faith heißt das Lied, verrückter Glaube. Ist es das, was wir brauchen für so eine verrückte Entscheidung, das da irgendwo runterzustürzen? Vielleicht hinkt das Beispiel mit diesem 10-Meter-Turm oder den 20-Meter-Turm für euch. Die haben gesehen, was da kommt und haben sich zum Teil trotzdem nicht getraut. Genau, jetzt hatten wir gebetet gehabt und wir hatten diese Vielzahl von Hinweisen. Gott hat da irgendwie reagiert. Aber wie sollte das weitergehen? Diese Entscheidung ist irgendwie unüberblickbar. Da sind Dinge drin, die können wir einfach nicht wissen vorher. So eine Gleichung mit ganz vielen Unbekannten. Das ist nichts, was man wirklich planen kann. Ja, wir haben Anfang Dezember die Idee gehabt, ich kann ja einfach mal hinfliegen, mir das angucken, so vor Ort und mal gucken, vielleicht spricht Gott dann ja weiter, ist irgendwie ein besonderer Ort da, haben wir in diesen Büchern gelesen und in dem Vortrag gehört. Und es musste aber so sein, dass es in meinem sowieso schon geplanten Urlaub zwischen den Jahren ist, nur da habe ich irgendwie Zeit, ich kann nicht so gut einfach mal 1,5 Wochen verschwinden. Das ist etwas schwierig. Also es musste zwischen den Jahren sein. Aber wir haben dann schnell festgestellt, wer auch immer hat ans Ende des Jahres und am Anfang des nächsten Jahres sowas platziert, so eine Einrichtung, die heißt Ferien. Und da wird alles unglaublich teuer. So ein Flug, das konnte man jetzt nicht mehr so aus der Porto- oder Urlaubskasse bezahlen. Und mit allem, was wir so zusammengerechnet hatten, was ich brauchen würde dort im Land, um dort auch noch mobil zu sein, wären das so 1.500 Euro umgerechnet. Also doch ein bisschen viel. Ich habe dann aber gedacht, es ist jetzt ein geschickter Schachzug. Ich muss ja irgendwie mit dem Gedanken abschließen, da mal hinzufliegen, dass ich dann einfach gebetet habe. Also gut, Herr, ich fliege hin, aber Nur unter der Bedingung, wenn du das alles bezahlst. Ich habe ja schon viel gelesen in den Büchern und dachte, mal gucken, was passiert. Aber wisst ihr, was ein verhängnisvolles Gebet ist? Das zumindest war eins, wie ich dann erfahren musste. Gott hatte irgendwie tatsächlich vor, mich dahin zu schicken. Und ja, wenn man da so wettet mit dem Allmächtigen, dann kann das mal nach hinten losgehen. Und ein paar Stunden später nach diesem Gebet hatte ich eine Mail in meinem Posteingang drin gehabt. Schon wieder war es Werbung und schon wieder irgendeine Firma. Und da stand drin, beschenken Sie sich selbst mit 200 Euro von irgendeiner Bank. So hieß es da. Naja, zwei Stunden später, da hatten wir ein neues Konto eröffnet, alle beide gleich. Wir hatten da ja noch keins und so hatten wir schon mal 400 Euro. Was wir mit den Karten gemacht haben, die dann kamen per Post, erzählen wir jetzt nicht. Aber sie sehen sehr schön aus. Ja, 400 Euro, aber 1500 mussten das werden. Das hat noch nicht gereicht, aber Gott lässt da irgendwie ja nichts, wie soll man sagen, der hat die Hand darüber und regelt das alles. Einen Tag später hatte ich ein unerwartetes Schreiben auf meinem Tisch auf der Arbeit liegen gehabt und da stand drin Gehaltserhöhung. Sehr geehrter Herr Klatt, 20-jähriges Bestehen und so weiter. Das wusste ich alles gar nicht, dass das gerade in diesem Monat so ein Jubiläum sich ergab. Und schon wieder was für diese Kasse. Und Gott scheint das irgendwie ernst zu meinen. Ein paar Tage später habe ich mit einer Versicherung telefoniert. Schon wieder immer Firmenversicherung, also komisch. Aber irgendwo da ist halt das Geld scheinbar. Und da hatte ich mit einer Versicherung telefoniert wegen unserer Kfz-Versicherung. Und ich habe dann bemerkt, nach der langen Warteschleife irgendwie, nach den ersten Fragen schon völlig unnötig, dass ich angerufen habe, hätte ich mir auch sparen können. Aber am Ende fragen diese Leute von der Hotline ja immer, also Problem-Hotlines fragen, sagen immer auf Wiederhören. Man will die ja eigentlich nicht mehr widersprechen. Und diese bei so Hotlines hört man dann, kann ich sonst noch was für sie tun? Man will ja helfen. Und dann habe ich ganz frech einfach gesagt, ja natürlich kann man sonst noch was für mich tun. Sie können ja den Vertrag günstiger machen. Ich war ja gerade am Sammeln. Irgendwie hatte ich dann langsam verstanden, um was es geht. Und die Frau fing an zu tippen. Ich hatte ein Jahr vorher diesen Vertrag ja ausgewählt. Es war der günstigste. Ich habe selbst verglichen, habe 20 Telefonate gemacht und das war die günstigste Versicherung. Aber die Frau rechnete und fragte dann nach einer halben Minute, macht es Ihnen was aus, wenn Sie im kommenden Jahr, also dieses Jahr, nur die Hälfte bezahlen? Nein, natürlich nicht. Und wieder was für diese Kasse. Es schien irgendwie eng zu werden mit meiner Wette. Naja, innerhalb von dieser Woche kamen zwei Drittel von dem Flugpreis zusammen und ich habe dann mal Gelegenheit gehabt, diese Geschehnisse unter einigen Jugendlichen zusammenzutragen, zu erklären. Ich hatte da so einen Input machen dürfen an einem Abend und dachte, ich erzähle mal so, was gerade passiert, was Gott da so macht. Hatte auch mein Notizbuch dabei. Und als ich das so alles erzähle, habe ich dann erwähnt, ja, jeden Tag war da was und heute ist noch leer, ohne was zu denken, sage ich, heute steht noch nichts drin in diesem Buch. Und am Ende nahm mich dann jemand weg und meinte, ich könnte ja was reinschreiben, zum Beispiel, er würde, egal was noch fehlt zu diesem Betrag, den ich brauche, er würde es übernehmen. Und ja, auf jeden Fall hat Gottes geschafft gehabt, diese Sache zu lösen. So groß ist Gott und er hat da wörtlich auf mein Angebot reagiert und hat uns verblüfft, einfach uns gezeigt, wie bei ihm der Laden läuft. Drei Wochen später hatte ich ja Wettschulden, die musste ich dann einlösen, bin ich losgeflogen, das habe ich Anfang des Jahres schon mal erzählt, dass ich in Peru war, für anderthalb Wochen von allerhöchster Stelle vorbereitet. Keinen einzigen Cent von diesen 1500 Euro habe ich selbst bezahlt. Sogar für die Impfungen hatte Gott gesorgt, weil für Nepal waren genau die gleichen Impfungen nötig wie für Peru. Die hatte ich also schon und konnte innerhalb von einer Woche einfach buchen und einsteigen, als würde man von hier nach Stuttgart fahren. Ziemlich einfache Sache auf einmal. Und ganz merkwürdiges Gefühl an so einem Ort, wo man auch kein Englisch spricht. Peru wird Spanisch gesprochen. Englisch hätte ich noch anbieten können, aber ja, ich hatte mir dann den Satz zugelegt, ich kann kein Spanisch sprechen, dass die Leute aufhören zu quasseln, weil die hören dann nicht auf und reden zu einem, wenn man dann verständig nickt, reden die weiter. Da muss man wenigstens sagen können, man spricht kein Spanisch. Ja, und immer wieder, auch die Zeit danach noch, Lieder in diesem Radio, merkwürdige Ereignisse und Ja, noch ein weiterer Text, was da so im Radio kam. Bis hierhin ist ja alles klar, oder? Das ist einfach irgendwie zu verstehen, das wusste ich vielleicht vorher schon. Aber dann, das ist eine Szene auf einem Konzert. 5000 Menschen haben jetzt Hand oben im Feuerzeug und singen diese Zeilen mit. Alles aufgeben, alles hergeben. Irgendwie war das ein herausfordernder Gedanke, aber darum ging es ja gerade. Und Gott fragt uns, glaubst du eigentlich, was du sagst? Glaubst du selber, was du denkst zu glauben? Das ist ein ziemlich schwieriger Satz, aber total wichtig. Glaubst du, was du selbst denkst zu glauben? Das Gefühl, dass wir uns manchmal ein bisschen, oder ich mir selber was vormache. Und wenn es dann darum geht, doch nicht anwende. Tust du, was du sprichst oder singst? Stehst du dahinter? Bin ich dir wirklich mehr wert als alles andere, fragt Gott. Vertraust du mir? Traust du mir auch zu, dass ich euch versorgen kann, eure ganze Familie, egal wo der Weg hingeht? Und gehst du auch los, wenn das vor dir Liegende völlig im Ungewissen liegt, im Nebel liegt? Glaubst du, dass ich, der die Vögel füttert und die Blumen kleidet, auch für deinen Lebensunterhalt aufkomme? Glaubst du an diesen Gott, der Wunder tut? Auf welche Stimmen hörst du, auf Menschen in ihrer Weisheit oder auf mich in meiner Unbegrenztheit? Ja, was ist eigentlich dieses Hospital des Glaubens? Ich weiß jetzt nicht, wer vor 8 Wochen beim Vortrag dabei war und wer nicht, also von manchen weiß ich's. Aber der Klaus John war ja hier und hat diese wundersame Geschichte erzählt. Ich werde es in ein paar Sätzen nochmal kurz zusammenfassen für die, die es nicht mitbekommen haben. Also vor vielen Jahren ist dieses Ärzte-Ehepaar Dr. Klaus-Dieter John und Martina John aufgebrochen und hat ein Krankenhaus gebaut im ärmsten Teil von Peru, alles ohne eigene Mittel. Die Vision war, so ein ganz modernes Missionshospital zu bauen. Und im Jahr 2007 konnte das tatsächlich mit ganz vielen Geld und Sachspenden eröffnet werden. Und dieses Hospital, die Divas Bisoyana, das heißt, wir vertrauen auf Gott, übersetzt aus der Quechua-Sprache, ist ein modernes Krankenhaus mit einem ganz hohen Qualitätsstandard, das mit westlicher Medizin mithalten kann. Ja, das ist in Apurimac und das ist eben dieses Armenhaus Perus, wie es immer heißt. Dort leben die Quechuas, Nachfahren der Inkas, ausgebeutet und wie so Menschen dritter Klasse behandelt. Und die waren einst mal verantwortlich für den Bau von Machu Picchu, das heute ganz oft besucht wird. Da wird viel Geld ausgegeben und hinter dem nächsten Hügel steht dieses Hospital. Es ist eigentlich die ärmste Gegend in Peru, in denen diese Sehenswürdigkeit steht. Ja, mit diesem unerschütterlichen Gottvertrauen sind die losgezogen und haben das in die Tat umsetzen können, trotz finanzieller und bürokratischer Hürden. Und nicht nur das Krankenhaus gebaut worden, inzwischen ist noch eine Schule gebaut worden, eine internationale Schule in dem Ort. Eine Augen- und Zahnklinik konnte gebaut werden, die werden auch unsere Jungs besuchen, dann im März. Und eine Radio- und Fernsehstation ist letzten August eröffnet worden. Genau, letztes Jahr waren es so 40.000 Patienten, die das Hospital besucht haben. Die kommen aus dem ganzen Land, um die 2.000 Kilometer reisen die zum Teil, um da anzureisen. Das ist wesentlich länger, als hier so auf der Autobahn zu fahren. 2000 Kilometer in Peru sind wirklich hart. Ja, man bezahlt so umgerechnet 1 Euro, um behandelt zu werden, um gesehen zu werden. Und danach wird mit einem Sozialarbeiter eben geguckt, was kann ein Patient zahlen. Aber so, dass er sich auf jeden Fall leisten kann, die Behandlung. Und es werden auch Menschen behandelt, die sich gar nichts leisten können. Es ist dann subventioniert durch Spenden aus der ganzen Welt. Nachts warten die Menschen zum Teil aus dem ganzen Land, kommen sie und müssen da warten, um ein Ticket zu bekommen, um Einlass zu kriegen und hoffen dann eben in dieser gleichen Woche noch untersucht zu werden. Ja, Andachten werden dort gemacht. Es gibt jeden Morgen einen Gottesdienst in dem Hospital. Der Jesusfilm wird gezeigt, auch Seelsorgeangebote und jetzt auch Radio und TV und auch diese Schule. Das ist die Art, wie dort Mission gemacht wird. Und die Leute kommen einfach ins Fragen. Warum kommen da weiße Leute her und behandeln uns so gut, machen keinen Unterschied zwischen diesen Quechua-Indianern und den Peruanern? Das fällt dort auf und die Leute hinterfragen, warum diese Menschen das machen und auch was die glauben. Ja, Gott hat es also geschafft, mich an diesen abgelegenen Ort zu bringen und ich konnte eine Menge Eindrücke sammeln. Habe einige der Missionare getroffen, war da viel eingeladen, habe die persönlich kennengelernt und konnte meine Fragen loswerden. Natürlich auch schauen, wie meine Frau im OP aussieht. ist genau einer von diesen berühmten OPs, diese vier OPs, die da in den Anden stehen, besser als jede andere Klinik in Peru. Ja, und nach meiner Rückkehr haben wir uns noch ein bisschen überlegen müssen, aber 4 Tage danach haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen das in Kauf, wir begeben uns in diese völlige Abhängigkeit zu Gott mit unserer ganzen Familie und werden das machen. Ja, um das mit Petrus zu vergleichen, auf diese Einladung von Jesus haben wir unseren ersten Fuß aufs Wasser gesetzt. Der Petrus hat was gewagt, er hat erste Schritte gemacht auf dem Wasser und in die richtige Richtung. Und das Wasser trägt ihn, ganz unvorstellbar, ein Wunder. Erst als Petrus seine Augen von seinem Ziel abwendet, auf diese Wellen schaut und sich durcheinander bringen lässt, da geht er fast unter. Aber Jesus hilft ihm natürlich, der hat sein anfängliches Vertrauen gesehen und der trägt jetzt dazu bei, dass das Ganze klappt, zieht ihn raus. Petrus kommt bei Jesus an und es ist wirklich Jesus. Er hat auf diesen Vorschlag reagiert und hat dieses Spiel mitgemacht, das der Petrus davor geschlagen hat. Am Ende gelingt es, weil Gott nun mal seine Sache macht, auf seine ganz eigene Weise. Ja, und Petrus riskiert da nicht nur Gelächter von seinen Kollegen, die ja da im Boot sitzen, das alles verfolgen. Er hätte auch so einen Bauchplatscher direkt neben dem Boot, so blub, machen können. Das wäre sicherlich peinlich geworden, aber ich denke, es war kein Babybecken. Es war richtig lebensgefährlich, was Petrus da macht. Und er hat etwas Wichtiges verstanden. Er hat Gott mehr vertraut als alles andere. Über seine Vorstellung hinaus hat er vertraut. Ja, für uns bricht eine neue Zeit an. Bis September, da ist noch einiges zu regeln. Manche Lösung muss noch her. Meinen Job habe ich im Vertrauen schon gekündigt. Mein 10. Tag beginnt morgen. Genau. Und ja, in dem gleichen Vertrauen erwarten wir auch eine Lösung für unser Haus. Ein paar Ideen gibt es schon. Konkret ist es noch nicht ganz. Aber wir werden sehen. Wir vertrauen Gott, dass er das hinkriegt. Und natürlich auch, dass wir finanziert werden dort. Irgendwie, wir bekommen kein Gehalt, wir sind auf Spenden angewiesen. Uns wäre natürlich schön, wenn das Spanisch in meinen Schädel reingeht und alles auch in die 8 Koffer passt, die wir mitnehmen. Ja, manchmal ist es wie bei Wellen, wir spüren die deutlich um uns her, manchmal sind wir oben auf der Welle und es geht da uns irgendwie besser. Wir wissen, dass, wo unsere Versorgung herkommt, aber manchmal geht es auch runter in dieses Wellental und wir werden abgelenkt irgendwie von diesen Wellen. Wie wird das alles werden? Reicht die Zeit bis September? Werden wir genügend Unterstützer haben und so weiter? Wir erleben Gott mehr und mehr auf so eine besondere Art und Weise als einer, der Wort hält, der ewig zu dem steht, was er zugesagt hat. Und auch in seinem Wort finden wir ganz viele von diesen Zusagen, die uns helfen, diese Schritte einfach wohin zu machen, wo wir nicht sehen, was da kommt. Ja, ich habe ein paar mitgebracht. Die sind zum Beispiel: Der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufung nie. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das haben wir vor kurzem gezogen gehabt, den Spruch. Sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht bei dir, wo du auch bist. Den Vers, das war so mein Abschluss mit mein Konfirmationsspruch gewesen. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ja, dieses Komm her, das heißt loslassen, die neuen Umstände bedingen, dass viel Aufwand entsteht, wir viel Unwichtiges, aber Liebgewonnenes loslassen müssen und uns in etwas stürzen müssen, was wir nicht sehen. Wir haben zwar die Gewissheit, dass jemand vorgesorgt hat, und das glauben wir auch, aber das kann man gut und gern mal jahrzehntelang anderen zur Ermutigung weitergegeben haben. Aber jetzt geht es darum, es selbst auszuprobieren, dieses Experiment zu wagen und dann zu begreifen, was das wirklich heißt, dieser Satz, von dem wir dachten, dass wir es glauben. Ja, es ist an der Zeit, selbst zu springen und diesen Segen und diese Verheißung mit allem, was wir haben, selbst zu prüfen. Und sicherlich lacht Gott bei dem Gedanken, ob jetzt er uns prüft oder wir ihn, und denkt, ja, prüf du nur, ich mache sowieso das, was ich dir schon 1000 Mal versprochen habe. Wo kämen wir auch sonst hin? Auf jeden Fall sind wir so im Prüfungsstress und da ist man ja bekanntlich viel am Lernen. Zum Glück Sachen, die wir definitiv später mal brauchen können. Mut und festen Glauben, ein Schatz an Erfahrungen. Wir werden dann berichten. Ja, bleibt mit uns in Kontakt.
Wir haben da so ein Newsletter und eine Internetseite, muss man irgendwie alles machen als Missionar. Und dann kann man in Kontakt bleiben, dann könnt ihr verfolgen, wie unser Experiment ausgeht. Und wenn wir zurückkommen, kommen wir her und erzählen davon. Ja, es geht aber nicht nur um uns. Ich glaube, jeder hat so sein eigenes Peru, für das es sich lohnt aufzubrechen. Vielleicht bist du schon aufgebrochen, vielleicht aber noch nicht. Vielleicht hast du den Fuß schon so über der Kante, kurz vor dem Wasser. Ja, was ist dein Peru? Was ist dein nächster Schritt, der dran ist, den du dich aber vielleicht noch nicht traust? Muss jetzt kein anderes Land sein. Manchmal ist es einfach der Nachbar oder ein Arbeitskollege. Muss so persönlich sagen, da tue ich mich manchmal schwerer. In manchen Dingen, ich weiß auch nicht warum. Komisch. Ja, vielleicht ist es auch eine längst überfällige Entscheidung zu irgendwas. Oder ein Ja oder ein Nein zu irgendwas. Ja, was gibt es eigentlich zu verlieren? Und was hält dich ab, Gott wirklich in allem zu vertrauen? Haben wir den Mut, uns zu 200% auf Jesus zu verlassen? Ja, nochmal mit der Geschichte um Petrus. Ich glaube, Gott fordert uns manchmal auf, dieses Boot zu verlassen, indem wir uns schön angeschnallt haben, die Tür verriegelt haben, alles so schön sicher ist. Manchmal schubst du auch einen irgendwie über die Kante, um mal das anzuwenden, was wir so jahrelang gelernt haben. Es soll jetzt nicht heißen, irgendwas Unüberlegtes zu tun, sondern einfach nur Gottes andere Realität in unser Denken aufzunehmen und ja, da drin zu leben. Petrus wäre nicht aus dem Boot ausgestiegen, wenn Jesus gesagt hätte, so ein Quatsch, lass es lieber. Aber Jesus hätte, so denke ich, auch nicht gesagt, auf los geht's los. Die Wette gilt, wenn Petrus nicht bereit gewesen wäre und gefragt hätte. Ja, Jesus sagt, komm, und es ist ein Auftrag. Das wäre absolut absurd, den Petrus da ertrinken zu lassen, weil er hat ja gesagt, komm. Wäre irgendwie nicht gegangen. Und daran halten auch wir uns fest, dass Jesus uns nach egal welcher Wegstrecke dahin, ob das jetzt 3 Meter auf dem Wasser waren oder 10 Meter auf dem Wasser, egal wo, Jesus hat den Petrus rausgezogen und er wird auch uns rausfischen. Und heraus, da kommt kein Schiffbrüchiger, der irgendwo tot angespült wird, sondern ein veränderter Mensch. Ja, was gibt's zu verlieren?